ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Tatjana Schnell, Sinnforscherin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Tatjana Schnell, Sie sind Professorin für existenzielle Psychologie in Oslo und Fellow an der Humanistischen Hochschule Berlin. Sie leiten außerdem ein Forschungslabor, sind Referentin und Autorin der deutschen Wochenzeitschrift Die Zeit. Seit mehr als 2 Jahrzehnten forschen Sie zum Thema Sinn. Was halten Sie denn für das Sinnvollste, was Sie in Ihrem Leben bisher getan haben?
Hallo erstmal, Frau Seeger, schön, dass ich hier sein darf. Das Sinnvollste, was ich getan habe, was ich gelernt habe in meiner Forschung, ist, dass es gar nicht unbedingt das eine gibt, was zentral ist, um das sich alles andere dreht. Und deswegen gibt es auch so viele Sachen, was ich da nennen könnte in meinem Leben. Es sind verschiedene Entscheidungen, die ich getroffen habe. Es ist, glaube ich, eine Haltung, die ich mir angewöhnt habe, Dinge zu tun, die mich herausfordern, die mir auch Angst machen und mich trotzdem drauf eingelassen habe. Zum Beispiel mich dieser Frage zu widmen, wie man denn Sinn erforschen kann.
Wir kommen da noch drauf, warum Sie sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Wenn wir aber über Sinn sprechen, sollten wir vorab klären, was das eigentlich ist. Wie definieren Sie Sinn?
Das ist tatsächlich ganz wichtig, damit zu starten, weil wir ja alle irgendeine Idee davon haben, was das ist, aber es ist gar nicht leicht, das zu definieren. Und wenn wir in der Forschung empirisch vorgehen, dann bedeutet das, dass wir wissen wollen, wie Menschen Sinn erleben, erfahren, und dafür müssen wir es nochmal klar herunterbrechen, operationalisieren heißt das, und man braucht deshalb eine ganz einfache, klare Definition. Versuchen wir es mal. Also Sinn ist erstmal eine ganz große Frage. Die große Frage, warum sind wir hier, warum leben wir, die man aber ganz klein auch herunterbrechen kann, die im Kleinen, im Alltäglichen Bedeutung hat. Und da hat die Forschung festgestellt, dass man Sinn erfassen kann und definieren darüber, ob Menschen sich und ihr Leben als bedeutsam wahrnehmen, als kohärent und stimmig, als zugehörig und als orientiert. Das sind also so 4 Kernelemente, die Menschen berichten, wenn sie sagen, mein Leben ist sinnvoll.
Wo kommt der Name Sinn eigentlich her?
Ja, das ist spannend. Also das kommt aus dem Indogermanischen und die Wurzel Send bedeutete also schon vor langer Zeit eine Richtung einschlagen, eine Fährte nehmen, einen Weg gehen. Und ich finde, dass das immer noch viel damit zu tun hat, was wir heute meinen, wenn wir sagen, ich habe meinen Sinn gefunden. Ich habe meinen Weg gefunden. Und gleichzeitig bedeutet diese Etymologie auch, dass Sinn etwas ist, das nicht statisch ist, das so dynamisch ist, wie es ist, einen Weg zu gehen. Das heißt also, wir sind nicht irgendwann 18 und dann haben wir unseren Sinn in der Tasche, das war's dann fürs Leben, sondern Sinn ist der Weg, den wir gehen, und damit etwas, was sich immer wieder ändert im Laufe des Lebens.
Dann gehe ich Wege, Umwege, mal krumme Wege, ruckelige Wege, gerade Wege. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil sich der Sinn dadurch natürlich auch ändern kann, je nach Alter. Also das ist, finde ich, wichtig zu wissen, dass ich jederzeit Sinn finden kann. Das macht ja auch Mut. Mhm.
Genau, und das macht auch deutlich, dass wenn es Phasen gibt, wo mir der Sinn abhanden kommt, dass das etwas ist, was ganz normal ist, weil sich unsere Erfahrungen im Leben, unsere Bedingungen ändern, und genauso ist es mit Wegen. Manchmal sind die einfach zugewuchert, manchmal ist das nicht klar, wo es lang geht, oder es gibt eben Kreuzungen mit 2, 3, 4 Möglichkeiten, und dann ist die Frage, okay, es ist nicht mehr eindeutig, wo es lang geht, dann stellt sich diese Wohin-Frage und damit auch die Sinnfrage. Wir tun gut daran, diese Fragen auch zuzulassen.
Woran kann ich denn überhaupt erkennen, dass ich Sinn gefunden habe, oder anders ausgedrückt, dass ich sinnvoll lebe?
Das ist gar nicht so einfach, und da ist es auch ganz gut, uns selbst ein bisschen darüber aufzuklären, was wir eigentlich erwarten, gerade weil zurzeit so viel über Sinn gesprochen wird. Sinn ist ja was Gutes und wir verbinden etwas Gutes immer damit, dass es sich ja auch gut anfühlen sollte. Das heißt, wenn wir jetzt glauben, dass wir ein sinnvolles Leben haben, dann denken wir oft, ja, das muss sich doch gut anfühlen. Und dann suchen wir nach den guten Gefühlen und häufig sind die gar nicht da. Und wenn wir dann aber verstehen, was Sinn eigentlich bedeutet, dann ist das eher eine Klarheit, ein Bewusstsein darüber, was ich im Leben wichtig und richtig finde. Eben diese Orientiertheit. Das hat viel mit einer Haltung zu tun, dass es mir gelingt, die auch umzusetzen. Und das ist eben nicht unbedingt immer mit schönen Gefühlen verbunden. Das ist mit allem verbunden, was dazugehört, wenn ich eine Haltung umsetze und das zum Beispiel Mut erfordert oder Anstrengung
runter oder Nervosität. Runter vom Sofa.
Zum Beispiel, genau.
Ja. Können Menschen leben ohne Sinn?
Ja, wir haben gesehen in der empirischen Forschung, dass es sehr wohl Menschen gibt, die keinen Sinn im Leben haben, keinen suchen, die sagen, ich weiß nicht unbedingt, wo ich hin will und mein Dasein zählt auch nicht jetzt so besonders. Es ist eigentlich relativ egal, ob ich hier bin oder nicht, aber mir fehlt nichts. Und diese Menschen leiden nicht unbedingt. Das sind Menschen, die sagen, ich lebe halt so, ich tue, was von mir erwartet wird und ja, das fühlt sich ganz gut an. Das ist jetzt nicht super toll, aber es ist auch nicht so schlimm und man kann sehr wohl so leben.
Sie haben neben Psychologie auch Theologie und Philosophie studiert. Mit welchem Ziel eigentlich, Tatjana Schnell?
Das Ziel war meine große Wissbegierde. Es gab kein konkretes Ziel, sondern es war eher die Erfahrung, die ich schon als Kind gemacht habe, dass ich vor dieser Welt, vor diesem Leben, vor mir selbst stand und mich gefragt habe, was soll das alles? Wie geht Leben? Das hat mir ziemlich viel Angst gemacht und ja, ich war ein sehr ängstliches Kind und ich wollte immer wissen, ja, wie geht das denn jetzt? Was steht dahinter und wohin wollen wir und wie machen andere das? Also das war eine ziemliche Neugier, die mich dazu gebracht hat, dann so zu studieren, dass ich viel darüber gelernt habe, was Menschen denken, fühlen, glauben, tun und wie man darüber reflektieren kann und welche Perspektiven es auf diese Welt gibt.
Sind gläubige Menschen eigentlich im Vorteil, wenn es um ein sinnvolles Leben geht?
Das sind sie in gewisser Weise. Denn wenn Menschen religiös sind, gehen sie davon aus, dass es eine höhere Macht, einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat. Und damit gibt es eine Idee für uns, für diese Welt, also einen übergeordneten Sinn. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man aus diesem übergeordneten Sinn des Lebens, den man annimmt, so einfach auch einen Sinn im Leben ableiten kann. Und das ist eine zweite Definitionsfrage. Gut, dass Sie dazu jetzt kommen. Das hätte ich vielleicht am Anfang noch sagen sollen. Wir reden hier und wir forschen nicht über den Sinn des Lebens. Das können wir gar nicht, weil es sich empirisch nicht auffinden lässt, wenn es den gibt, den Sinn des Lebens. Wir forschen über den Sinn im Leben, wie wir dieses Leben sinnvoll gestalten können. Und wie gesagt, da haben Menschen, die glauben, dass es den Sinn des Lebens gibt, es in gewisser Weise leichter, weil sie wissen, ich muss das nicht alles aus mir selbst heraus schaffen. Denn ich glaube, es gibt da etwas. Aber was das ist und wie ich das ganz konkret leben kann, das müssen auch gläubige Menschen für sich noch herausfinden.
Mhm. Sinn und Glück sind zwei verschiedene Paar Schuhe, oder Tatjana Schnell?
Unbedingt, ja. Und es ist auch ganz wichtig, das deutlich zu machen. Und das hängt mit dem zusammen, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn wir davon ausgehen, dass Sinn sich gut anfühlen sollte. Sinn und Glück sind ganz unterschiedliche Dinge, wie Sie sagen. Glück ist ein Gefühl, ist ein affektiver Zustand. Das ist etwas Kurzfristiges. Wenn wir glücklich sind, dann spüren wir das, weil wir es jetzt sind und weil wir es sonst nicht immer sind. Wir können nicht 24 Stunden am Tag glücklich sein. Wenn wir es wären, würden wir das nicht mehr glücklich nennen, weil es sich nicht mehr vom Nicht-Glücklichsein abgrenzen lassen würde. Das heißt also, es ist eine kurzfristige Sache, die eng damit zusammenhängt, was wir gerade tun, was wir erleben. Beim Sinn geht es um etwas viel Größeres und um ein Hinausgehen über den Moment und über mein Gefühl. Und beim Sinn braucht es auch eine Reflexion. Es braucht mein Nachdenken darüber, eben diese Bewusstheit, was ich wichtig und richtig finde. Und mit dieser Klarheit kann ich dann zurückgehen ins Leben und dann kann natürlich auch viel Glück entstehen. Aber das Wichtige ist, wenn ich sinnorientiert lebe, dass ich mich daran orientiere, das zu tun, was ich sinnvoll finde. Und das ist eben nicht unbedingt das, was mich jetzt im Moment glücklich macht, was im Moment angenehm ist. Sie haben vorhin schon das Sofa erwähnt.
Sie kommen im Rahmen Ihrer Forschung mit vielen Menschen in Kontakt. Gibt es Länder, in denen Menschen besonders sinnerfüllt leben?
Wir sehen eigentlich in allen Ländern, in denen wir forschen, dass die Mehrheit der Menschen sagt, ich finde mein Leben sinnvoll. Der Unterschied ist hauptsächlich da, wie viele Menschen es gibt, die eine solche indifferente Haltung haben, die sagen, ich habe keinen Sinn, das interessiert mich auch nicht, ich lebe einfach so. Diese indifferente Haltung, die sehen wir deutlich häufiger in Industrieländern mit höherem materiellen Wohlstand und in Ländern, in denen Menschen es viel schwieriger haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ist es deutlich seltener, dass sie diese Haltung haben, ach, mir ist es eigentlich egal, ich weiß nicht, warum ich tue, was ich tue, das interessiert mich auch nicht, weil dort es ganz klar ist, was zu tun ist. Und das weist doch schon darauf hin, warum wir heute so viele Fragen haben bezüglich des Sinns. Wir haben die Möglichkeit, einfach so zu leben. Wir haben nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, dass wir bestimmte Dinge tun müssen, um zu überleben. Und Sinnhaftigkeit hat viel damit zu tun, dass Dinge eben selbstverständlich sind, dass es klar ist, dass ich etwas tue, weil ich weiß, warum ich es tue. Und wir in Deutschland zum Beispiel wissen häufig gar nicht mehr, warum wir etwas tun sollten, weil es sich genauso gut leben lässt, wenn wir es auch nicht tun.
Sind Ihnen Charaktere begegnet, von denen Sie sagen, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden?
Also ich begegne in meiner Forschung vor allem dann, wenn wir mit Menschen ins Gespräch gehen oder sie bitten, uns Berichte zu schicken, ganz vielen Erfahrungen und Geschichten, wo Menschen beschreiben, wie sie kritische Lebenssituationen überwunden haben und wie sie umgehen damit. Und da gibt es ganz, ganz wunderbare Erzählungen. Und das ist immer wieder etwas, wo ich merke, es ist so gut, darüber zu sprechen. Und es ist so schmerzhaft, wenn Menschen berichten, was sie erleben, dann sind es häufig eben Dinge, wo sie auch sagen, das können sie gar nicht so oft auch teilen und anderen Menschen erzählen, weil wir es schwer finden, uns allein das anzuhören. Wenn wir aber solche Dinge hören und teilen über schwere Schicksalsschläge, über Erfahrungen, die erstmal auch Leid hervorrufen und wie Menschen damit umgehen, dann ist das etwas, was sehr ermutigend sein kann, weil es eben deutlich macht, das ist etwas, was uns allen irgendwann zustößt. Wir sind alle dem Zufall ausgesetzt. Wir müssen alle irgendwann Leid erfahren. Wir werden irgendwann krank. Wir sterben irgendwann. Und wenn man das einfach immer nur wegschiebt, dann ist das für den Moment leichter, aber macht es viel schwerer, damit umzugehen, wenn wir dann in eine solche Situation kommen.
Gleich sprechen wir weiter und schauen mal, wo und wie der Mensch Sinn finden kann. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Nick Cave, Into My Arms. Was gefällt Ihnen daran?
Die Musik von Nick Cave, die begleitet mich schon mein fast ganzes Leben. Er ist einfach großartig in seiner Musik. Und was mir aber besonders an ihm gefällt, was mich fasziniert, ist, dass er sich in seinem Leben und auch in seiner Musik ganz radikal auseinandersetzt damit, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dass er sich selbst eben kritisch sieht und die Welt und das in den Blick nimmt und damit wirklich ringt, was, ja, wie geht man damit um? Und unter anderem auch mit der Frage der Religion. Und das finde ich sehr spannend, weil wir darüber auch häufiger nicht sprechen. Und er hat da eine Haltung, die ich gut nachvollziehen kann, dass er davon ausgeht, dass wir nicht wissen können, ob es einen Gott gibt, dass es aber gut ist, diese Möglichkeit offen zu halten. Und in dem Lied, das wir gleich hören, beschreibt er eben eine Vorstellung von Gott, die weit weg ist von der Idee eines Wesens, das ein Wunscherfüller ist, interventionistisch eingreift in unser Leben oder Wünsche erfüllt. Und wenn wir Gott so nicht verstehen als Wesen, das sich instrumentalisieren lässt für unsere Wünsche, dann ist das eher ein Aufruf zum Staunen und zur Dankbarkeit und zur Demut, dass wir einfach wenig wissen. Und das kommt sehr gut rüber in diesem Lied, finde ich.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Schöne Musik von Nick Cave, Into My Arms. Zu Gast im hr2-Doppelkopf ist Tatjana Schnell, die Frau, die seit vielen Jahren dem Sinn auf der Spur ist. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD-Audiothek. Tatjana Schnell, Sie sind gebürtige Nordhessin. Wo und wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in einem ganz kleinen Dorf in Länderscheid aufgewachsen, in der Nähe von Homberg-Efze, wiederum in der Nähe von Kassel. Und wie? Ja, ziemlich frei, mit vielen Möglichkeiten, geborgen, in der Nähe des Waldes. Und ich bin froh, dass ich aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin, über die Möglichkeiten, die ich hatte in Nordhessen.
Waren Sie ein Draußenkind?
Ja, ich war tatsächlich über eine relativ lange Zeit ein Draußenkind. Also zu Beginn habe ich immer nur gelesen und saß auf dem Fensterbrett, bis meine Eltern gesagt haben, so, du musst jetzt raus. Sie haben mich quasi rausgeschmissen und gesagt, jetzt spiel endlich mal mit den anderen. Das ist nichts, was mir so natürlich kommt. Heute immer noch nicht. Ich bin eher introvertiert. Aber als ich dann rausgegangen bin, ja, da gab es eben den Wald hinter dem Haus und wir waren immer draußen und ich hatte Bäume, auf denen ich ganze Nachmittage verbracht habe und das war wirklich sehr schön.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe einen Bruder, ja.
Ich musste immer auf meinen Bruder aufpassen. Ich war die Älteste, immer musste ich aufpassen, das war so. Geht raus, spielen, pass auf deine Geschwister auf.
Ja, das kenne ich auch. Der war aber dann sehr bald sehr selbstständig.
Hatten Sie schon als junge Frau einen inneren Kompass?
Ich habe als junge Frau ziemlich konsequent alles Mögliche ausprobiert, was mich interessiert hat, in alle möglichen Richtungen. Von daher war das kein Kompass, der in eine Richtung gezeigt hat, sondern eher eine Vorstellung von Orientierung, die dahin ging, dass ich gesagt habe, ich möchte erst mal wissen, was Leben sein kann, wie es erfahren werden kann mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das finde ich auch sehr wichtig, um überhaupt einen solchen Kompass zu entwickeln, dass man sich ausprobiert.
Was haben Sie denn so ausprobiert? Das interessiert uns natürlich
jetzt. Ja, wir wollen jetzt mal nicht so persönlich werden.
Och doch, jetzt wird es ja gerade interessant.
Nein.
Ein, zwei kleine Beispiele.
Ja, also ich habe halt unter anderem ja auch Psychologie studiert und da kommt man mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammen und es war mir wichtig, unterschiedliche Lebensrealitäten auch kennenzulernen und nicht nur mit Menschen zu arbeiten, die außerhalb der Gesellschaft stehen oder leben, sondern auch zu verstehen, was es bedeutet, so zu leben.
Also haben Sie sich mal unter Obdachlose gemischt?
Zum Beispiel, das war ganz selbstverständlich. Also ich habe mit vielen davon regelmäßig mich unterhalten und ja, also immer alle möglichen Menschen am Rande der Gesellschaft waren. Das war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, sich mich mit ihnen auseinanderzusetzen, hinzusetzen und so weiter. Oder verschiedene andere Subkulturen zu leben, auszuprobieren.
Aber Sie haben gesagt, Sie sind ein eher ängstliches Kind gewesen und eher introvertiert, das ist schon ja auch herausfordernd dann, ne?
Ja, und genau das war es. Und das habe ich aber auch bewusst gemacht, weil ich nicht in dieser Ängstlichkeit bleiben wollte. Ich habe mich eigentlich immer herausgefordert, das mache ich immer noch. Finde ich auch nicht so leicht, jetzt einfach mal im Radio solche Sachen zu erzählen. Das ist immer noch für mich eine Herausforderung, auch wenn ich es öfters mache. Das finde ich wichtig, Dinge zu tun, die mich herausfordern, die mir auch Angst machen, wenn ich sie wichtig finde. Und ich fand das damals einfach sehr wichtig und deshalb habe ich es getan.
Wenn Menschen eine Krise erleben, Tatjana Schnell, dann steht oft die Frage im Raum, wie mache ich jetzt weiter? Solche Krisen sind entscheidend für die Frage nach Sinn, oder?
Ja, sind sie. Denn häufig stellen wir uns dann erst überhaupt solche Fragen. Heidegger hat das ganz schön beschrieben aus einer philosophischen Perspektive. Er hat gesagt, wir werden in dieses Leben geworfen und wir werden vorher nicht gefragt, ob wir wollen und wo wir landen wollen. Und da sind wir dann und müssen erst mal klarkommen. Und das bedeutet, dass die ersten 10, 20 Jahre dafür da sind, uns anzupassen, zu schauen, wie andere das machen, wie Leben eben so geht und anzukommen, anzudocken. Aber irgendwann sollte der Punkt kommen, wo wir merken, ja, es gibt verschiedene Arten zu leben, zu handeln, zu denken, uns zu verhalten. Was ist eigentlich das, was ich richtig finde? Also dieser Schritt zum Eigentlichen. Und das Eigentliche übersetzen wir häufig heute als das Authentische, über das sehr viel gesprochen wird. Und dieser Übergang von dem einfach so hinleben und machen, was andere tun, zu einem authentischen oder eigentlichen Leben, das ist häufig einer, der erst dann geschieht, wenn irgendetwas unser Leben unterbricht. Wenn es nicht einfach so weitergehen kann, zum Beispiel, weil ein Übergang ansteht und wir überlegen müssen, okay, jetzt ist die Schule fertig, wie soll ich jetzt weiterleben, was steht an? Oder wenn wir erkranken oder wenn eine Trennung stattfindet. Das sind also immer so Momente, wenn dieser Fluss des Lebens, wo einfach alles so dahin plätschern kann, der unterbrochen wird und wir quasi von außen aufgerufen werden, uns zu fragen, wieso, warum, wohin? Dann wird der Sinn fragwürdig.
Der Mensch braucht Orientierung, Bedeutsamkeit, Kohärenz, also Stimmigkeit und Zugehörigkeit, um Sinn zu finden. Das haben Sie vorhin schon erwähnt. Braucht es auch Zeit?
Zeit, um Sinn zu finden, meinen Sie?
Ja.
Ja, also häufig ist es so, wenn Menschen in eine Sinnkrise geraten, dann ist das eine Phase, wo sie merken, da ist eine Lücke zwischen dem, wie mein Leben jetzt ist, und dem, wie ich mir eigentlich vorstelle, wie es sein sollte. Das ist ja diese Krise, das ist das, worunter ich leide, dass der Sinn nicht da zu sein scheint, dass also das, was ist, nicht sinnvoll erscheint. Und das ist aber häufig erstmal eine Erfahrung, die uns gar nicht so klar ist, woran wir da leiden und warum. Es ist eher so ein nagendes Gefühl, das sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass wir morgens nicht mehr gern aufstehen, dass wir nicht wissen, wo wir hin sollen, warum wir arbeiten sollen oder wie wir uns entscheiden sollen. Gerade bei Übergangsphasen, wo wir vor Entscheidungen stehen, kann das so aussehen, dass wir einfach wie gelähmt sind und keine Ahnung haben, welche dieser verschiedenen Möglichkeiten wir wählen sollen. Und in dieser Situation, in einer solchen Sinnkrise, geht es darum, eben herauszufinden, ja, was ist das denn, was ich sinnvoll finde? Und das geht nicht so schnell, diese Klarheit zu gewinnen, denn das sind grundlegende Fragen, die wir uns dann häufig das erste Mal stellen. Warum tue ich überhaupt, was ich tue? Warum lebe ich, wie ich lebe? Geht es auch anders? Lebe ich so, weil ich das gelernt habe, weil ich mich anpassen will, weil andere es machen? Oder kann ich da wirklich hinterstehen? Also es geht da um Sachen, um Fragen, die unser Fundament angehen. Und das ist schon etwas, was einiges an Zeit und auch an innerlichem Aufwand braucht und Mut, solche Fragen zu stellen und dann auch selbst ehrlich zu sagen, okay, vielleicht habe ich bisher gar nicht so ernst genommen, dass ich gemerkt habe, ich finde das eigentlich nicht richtig, was ich tue, oder ich fühle mich da nicht am richtigen Platz, oder eigentlich finde ich, das müsste anders sein und dementsprechend sollte ich eigentlich auch mein Leben etwas ändern.
Ich muss aber doch klären, welche Werte für mich wichtig sind und wie finde ich das raus?
Ja, also Werte ist, das ist sowieso so ein abstrakter Begriff und häufig verwenden wir den, als ob Werte etwas sind, was einfach so da ist und wenn man einen Wert hat, dann hat er seine Gültigkeit und dann ist er einfach richtig. Ich spreche lieber von Orientierung und von dem, was mir wichtig ist und was ich richtig finde. Werte sind immer abstrakt und Menschen finden alles Mögliche wertvoll und das ist trotzdem weit entfernt von dem, was sie letztendlich auch tun. Von daher ist die Frage, die Wertfrage auch die Frage, ja, was finde ich wichtig, was finde ich richtig? Und da können wir zum Beispiel genauer hinschauen, weil wir jetzt schon einiges durch die Sinnforschung auch wissen darüber, wie Menschen diesen Sinn finden. Zum Beispiel, was gibt mir Sinn, was würde ich als sinnvoll ansehen in Bezug auf verschiedene Sinnquellen? Und da gibt es inzwischen einige Möglichkeiten, wie man da durch bestimmte Fragen, Methoden oder auch eine App, die wir entwickelt haben, sich mit auseinandersetzen kann.
Weil uns kann ich da auch die Frage stellen, zum Beispiel jetzt mal reingeworfen, wer ist für mich ein Vorbild? Was macht für mich einen guten Menschen aus? Was ist ein idealer Tag? Das kenne ich aus dem Coaching. Ja. Wie sieht mein Tag aus und wie sieht ein idealer Tag aus? Ja? Und wo sind die Abweichungen zum Beispiel?
Also das sind wörtlich meine Fragen aus meiner Forschung. Interessant, welches Coaching das war. Aber ja, die waren lange auf meiner Homepage und ich weiß, dass sie auch weiterverwendet
wurden. Systemische Ausbildung, da spielen die Fragen eine entscheidende Rolle.
Genau, wie schon Douglas Adams im Anhalter durch die Galaxis gesagt hat. Also es ist sicher vielen bekannt. Also der Computer Deep Thought wurde gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens? Und nach vielen, vielen Millionen Jahren, oder hat er, glaube ich, gebraucht, hat er geantwortet. Und alle haben sich versammelt und auf die Antwort gelauscht. Und sie war 42. Und seine Antwort danach auf die Frage, was soll denn das? Das ist eben das Wichtige für die Sinnforschung. Er hat gesagt, ihr habt eben auch nicht sehr spezifisch gefragt. Ihr habt gesagt, was ist denn der Sinn von dem allen und überhaupt so? Und das ist etwas, was uns auch viel lehren kann, ganz persönlich. Wir müssen gute, konkrete Fragen stellen. Und so kommen wir schon an das dran, was wir eigentlich tatsächlich wichtig und richtig finden.
Tatjana Schnell, für die gelebten Werte benennen Sie 26 verschiedene Sinnquellen, aus denen wir schöpfen können. Wie haben Sie denn diese Quellen erschlossen?
Dazu haben wir verschiedene Methoden verwendet und die wichtigste war eben ein sehr ausführliches Interview, wo wir Menschen Fragen gestellt haben wie, hast du ein Vorbild? Wenn ja, warum? Was ist ein guter Tag für dich? Wie möchtest du einmal gelebt haben? Was ist ein guter Mensch für dich? Was ist dein Lebensmotto? All diese Fragen. Und auf diese Fragen haben sie Antworten gegeben und wir haben dann aber weiter gefragt. Und das ist eine phänomenologische Methode, die sehr sinnvoll ist und die ich auch jedem und jeder ans Herz legen möchte, die gerne einmal da vielleicht mit einem Freund oder Verwandten tiefer gehen möchte. Das ist das sogenannte Leitern. Wenn jemand zum Beispiel also sagt, ein guter Mensch, das ist für mich jemand, der viele Freunde hat, dann fragen wir, was heißt das denn? Und dann antwortet die Person und dann sagen wir, was heißt das denn wieder? Was steht denn dahinter und was bedeutet das? Das heißt, bei diesem Leitern geht man Schritt für Schritt immer weiter hinter das zurück, was man sagt, oder immer weiter hinunter, bis man bei der grundlegenden Bedeutung anlangt. Und da haben wir eben tausende solcher grundlegenden Bedeutungen erhalten durch unsere Interviews, die wir dann wiederum im Team in verschiedenen zyklischen Validierungen zusammengefasst haben und sind letztendlich bei 26 Sinnquellen gelandet.
Bevor wir weiterreden, Tatjana Schnell, hören wir noch eine Musik, nämlich Everyday People von Sly and the Family Stone. Was bedeutet Ihnen das?
Es ist einfach ein Lied, eine frühe Funk-and-Soul-Band und es ist eine Musikrichtung, die ich einfach sehr mag und dieser Song verströmt einfach sehr viel gute Stimmung und das brauchen wir auch.
Musik von Sly and the Family Stone. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Tatjana Schnell, Sinnmacherin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Tatjana Schnell, gemeinsam mit ihrem Team begleiten sie Menschen auf ihrer persönlichen Sinnsuche mit der App Sinnmacher. Wie funktioniert das oder die App?
Die App ist gerade im Moment noch in der Entwicklung. Sie wird bald vollständig verfügbar sein. Wir sind im Übergang von einer Plattform zur App. Die Idee hinter Sinnmacher ist diese riesige Frage, vor der viele Menschen zurückschrecken, weil sie ihnen einfach zu groß erscheint, in den Alltag reinzuholen und zu schauen, wie kann ich das herunterbrechen, wie kann ich mich dem nähern auf eine möglichst einfache, niederschwellige Art und Weise. Das versuchen wir. Es ist ein Versuch mit einem Programm, mit verschiedenen Modulen, wo Menschen Fragen beantworten können, unmittelbar Rückmeldungen bekommen zu ihrer persönlichen Sinnsituation, wo sie sich mit den Sinnquellen auseinandersetzen können auf spielerische Art und Weise und wir aufgrund dessen, was dort herauskommt, was Menschen anbieten, dann Impulse aussenden. Das sind Übungen, Aktivitätsvorschläge, Sachen zum drüber nachdenken, die dazu dienen sollen, das, was mir fehlt oder was ich mir noch mehr wünsche an Sinn im Leben, im Alltag zu verankern, dafür ein bisschen Platz zu machen, weil wir eben häufig so eingebunden sind in Vorgänge, Dinge tun müssen, die gemacht werden müssen und dann häufig merken, ja, das, was mir eigentlich wichtig ist, das findet gar nicht statt und das möchten wir damit gerne unterstützen.
Wer Verantwortung übernimmt, erfährt Sinn. Oder ist das zu platt?
Na, das kann man tatsächlich so sagen. Und das finde ich auch gut, wenn man das so formuliert. Für uns ist Verantwortung häufig etwas, das wir so unangenehm finden. So, dann fallen gleich so die Schultern runter. Ja, Verantwortung hat man auf dem Buckel quasi und das möchten wir nicht unbedingt. Ich finde es aber gut, diesen Verantwortungsbegriff nochmal umzudenken, denn er hängt ja ganz eng damit zusammen, dass wir als Menschen Freiheit haben. Wir haben die Freiheit zu entscheiden, wie wir leben wollen. Wir können entscheiden, möchte ich mich so verhalten oder anders. Das heißt, wir können in den meisten Fällen auch anders. Das heißt nicht, dass jeder alles frei entscheiden kann. Wir leben in Situationen, wir leben unter Bedingungen, die für manche deutlich schwieriger sind als für andere. Das soll nicht ausgeblendet werden. Aber wir haben doch in ganz vielen Situationen die Möglichkeit zu entscheiden, wie möchte ich jetzt vorgehen? Wie möchte ich mich zeigen? Wie möchte ich sprechen? Wie möchte ich mit anderen umgehen? Was möchte ich tun? Und wenn ich diese Entscheidung treffe, und diese Freiheit wahrnehme, dann geht damit auch eine Verantwortung einher. Ich habe mich dafür entschieden. Und da sehen wir, dass Menschen, die diese Klarheit haben, diese Freiheit zu nutzen und damit auch diese Verantwortung übernehmen, dass die sagen, ja, ich finde mein Leben sinnvoller, weil sie involvierter sind in diesem Leben, weil sie bewusster tun, was sie tun.
Ich will die Verantwortung noch mal ein bisschen runterbrechen. Ich finde, dazu passt ganz gut dieses doch etwas ältere Experiment in einem Altersheim. Zwei amerikanische Psychologinnen haben ein Altersheim, die Bewohnerinnen und Bewohner in zwei Gruppen geteilt. Der einen Gruppe stellen sie eine Pflanze ins Zimmer, dazu die Ansage, das Pflegepersonal wird sich darum kümmern. Die Mitglieder der anderen Gruppe dürfen sich von den Pflanzen eine aussuchen. Dazu die Bitte, kümmere dich darum. Was ist das Ergebnis, Tatjana Schnell?
Ja, das ist wirklich eine schöne klassische Studie. Das Ergebnis war, dass die Bewohnerinnen im Altersheim, die sich die Pflanze selbst aussuchen durften und die die Aufgabe, die Verantwortung hatten, sie zu gießen, sie zu pflegen, dass es denen deutlich besser ging, dass sie weniger depressiv waren, dass ihre Lebensqualität sich deutlich verbessert hat. Und da kann man natürlich jetzt sagen, sie hatten doch Verantwortung. Aber dort war Verantwortung etwas Gutes. Sie hatten eine Aufgabe, sie hatten eine Bedeutung. Ihr Handeln hat einem anderen Lebewesen etwas bedeutet. Und das zeigt eben sehr schön, wie Sie sagen, was Verantwortung bedeuten kann.
Verantwortung heißt ja auch, wenn ich mir einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim hole, übernehme ich Verantwortung für das Tier. Wir müssen Verantwortung ja nicht immer groß denken, sondern wir können das auch klein denken, auf unseren Alltag bezogen. Und dann ist das die Ansage, ich übernehme dafür Verantwortung. Und das gibt mir einen Sinn.
Genau, man kann es auch auf den Arbeitsalltag übertragen. Ich kann etwas machen, weil die Chefin es mir vorgibt. Oder ich tue es, weil ich sehe, was es ist und warum es wichtig ist. Und in dem Moment, in dem ich erkenne, warum das getan werden sollte, bin ich eher bereit, Verantwortung zu übernehmen, weil ich merke, das ist wichtig, dass es getan wird. Deswegen mache ich es jetzt. Und Menschen, die den Sinn in dem sehen, was sie tun am Arbeitsplatz, sind eher bereit dafür, Verantwortung zu übernehmen und leisten qualitätsvollere Arbeit. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie diese Aufgabe gestellt wird und wie die Arbeitsbedingungen aussehen, ob ich genügend Möglichkeiten habe, qualitätsvoll diese Verantwortung wahrzunehmen oder ob es hauptsächlich um Profit oder um Effizienz geht.
Sinn ist nicht per se positiv. Wir denken das immer. Sinn, gleich positiv. Aber kommen wir mal zur dunklen Seite des Sinns. Was ist zum Beispiel mit denjenigen, die sich Populisten anschließen, die Hass verbreiten und andere ausgrenzen? Diese Menschen empfinden das doch auch als sinnvoll, oder?
Ganz genau. Und es ist wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen. Sinnvoll finden wir Dinge, die wir für wichtig und richtig halten. Und natürlich unterscheiden sich Menschen darin, was sie richtig finden. Das ist einerseits politisch oder weltanschaulich geprägt. Und das hat auch damit zusammen, wie sehr ich mich selbst hinterfrage und das abgleiche mit den Werten oder dem, was uns als Gesellschaft wichtig ist. Und wir sehen eben, dass Menschen dann Sinn erleben, wenn sie sich als zugehörig erleben, als orientiert, als bedeutsam, das, was sie tun, als stimmig. Und das ist tatsächlich leichter zu erleben in Kontexten und in Umgebungen, in denen ganz klare Ansagen herrschen, in dem eher gesagt wird, das ist richtig, das ist falsch. Ein Schwarz-Weiß-Denken macht es viel leichter, sich zu orientieren. Die Abgrenzung nach außen gibt mir ganz viel Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist gefährlich, wenn wir sehen, dass es leichter ist, Sinn zu erleben in autoritären Strukturen zum Beispiel oder durch populistische Ansagen, als in einem System, als in einer Gesellschaft, die Wert auf Offenheit und Demokratie legt. Und da müssen wir noch gut hinschauen und üben und lernen, dass wir diese Offenheit mit Überzeugung vertreten und genau dadurch auch Zugehörigkeit und Orientierung erleben.
Hat Sinn, positiv verstanden, eine ethische Dimension?
Also diese ethische Dimension steckt in der Sinnerfahrung nicht drin. Und wenn es um Sinn im Leben geht, über den wir ja sprechen hier, dann ist das eben vor allem eine Erfahrung. Und Erfahrung lässt sich schwer von außen bewerten. Wenn jemand sagt, ich erlebe etwas als sinnvoll, dann ist das so. Wenn das aber etwas ist, was zum Beispiel aus einem demokratischen Verständnis falsch oder kritisch ist, dann kann ich das sagen, dass ich das aus einer bestimmten gesellschaftspolitischen Position heraus falsch finde. Ich kann aber nicht sagen, nein, das ist nicht sinnvoll, weil diese Person die Evidenz der Sinnerfahrung macht. Das heißt also, wenn ich den Sinn erfahre, sagt mir das noch nichts darüber, ob das jetzt ethisch richtig ist oder nicht.
Aber halten wir mal fest, ein Mensch, der sich verbunden und beachtet fühlt, der einen inneren Kompass hat, der Verantwortung übernimmt, führt wahrscheinlich ein sinnvolles Leben, oder?
Genau, das sehen wir in vielen, vielen Studien.
Sage ich jetzt ganz wertfrei. Nun wäre nur noch die Frage zu klären, wie kommen wir dahin, dass sich möglichst viele Menschen in dieser Gesellschaft auch so fühlen?
Ja, also dafür ist tatsächlich auch diese Perspektive weg vom Individuum ganz wichtig. Und Sinn ist erstmal eine individuelle Erfahrung. Es ist eine subjektive Erfahrung, aber sie lässt sich nicht allein mit mir selbst ausmachen. Wir sind als Menschen eingebunden in Umgebungen, in Kontexte, in Situationen. Und wenn es um Sinn geht, dann geht es eben nicht nur um mich, sondern um mich in einer bestimmten Situation, in einer Epoche, in einem Kontext. Und diese Erfahrungen der Zugehörigkeit, Bedeutsamkeit, Orientierung, die verlangen alle, dass ich mich verorte in diesem größeren Ganzen. Deswegen hängt das damit zusammen, wie dieses Zusammenspiel ist, welche Möglichkeiten mir die Gesellschaft gibt, mich und meinen Sinn zu entwickeln und wie ich mich aber auch bereit erkläre, mit dieser Gesellschaft zusammenzuarbeiten, beizutragen, ein Teil davon zu sein. Also es geht darum, einerseits etwas zu erhalten, aber auch etwas zu geben und diese Gesellschaft mitzutragen.
Das heißt, vom Ich zum Wir.
Ja, das Wir ist ganz wichtig für den Sinn und zwar nicht nur ein Wir, das wir häufig zuerst denken, nämlich mich und meine Familie und meine Freunde, dieses ganz unmittelbare Wir. Wir sehen in der Forschung, dass ein Wir, das darüber hinausgeht, noch deutlich sinnstiftender ist, nämlich eher die Frage, wie bin ich Teil dieser Menschheit, Teil des Lebens auf dieser Erde? Denn wenn es nur allein um mich und meine unmittelbare Gemeinschaft geht, dann ist das eher ein In-Group-Verhalten, das das eigene Wohlgefühl stärkt. Das ist gut für das Wohlgefühl und auch wichtig für uns, unsere seelische Gesundheit. Aber Sinn erleben wir viel mehr, wenn wir darüber hinausgehen, wenn wir absehen von uns selbst und unserer kleinen Gruppe und das größere Ganze in den Blick nehmen.
Passt aber irgendwie gar nicht zum Zeitgeist und der starken Individualisierung, oder?
Ganz genau. Und das ist auch das Problem, dass wir sehen heute, dass viele Menschen einerseits nach Sinn suchen und andererseits immer wieder die Botschaft bekommen, du bist wichtig, gönn dir das, tu das, weil du es dir wert bist. Also alle Botschaften sagen eigentlich, achte darauf, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst und haben diesen deutlichen Selbstbezug. Aber wir sehen eben in der Forschung, dass wenn wir den leben, dass dann der Sinn nicht kommt. Also das ist relativ paradox, aber Sinn entsteht dann, wenn wir uns natürlich ernst nehmen, wenn wir uns damit beschäftigen, was uns wichtig ist, wer wir sind, wie wir leben wollen. Wir sollten uns gut kennen, wir sollten uns mögen, wir sollten uns gerne auch lieben, Freund mit uns sein, Freundin sein. Aber dann haben wir die Voraussetzung dafür, rauszugehen und zu schauen, so, was erwartet denn dieses Leben von mir? Wo kann ich meinen Teil beitragen? Da ist, wo Sinn hauptsächlich entsteht.
Ach, das war so ein schönes Schlusswort. Eine Musik haben wir noch, und zwar das Stück Death by Chocolate von The Faze, Roy's Choice. Was verbinden Sie damit?
Ah, das ist einfach ein tolles deutsches Jazz-Ensemble. Auch Deutsche können Jazz.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Tatjana Schnell, für dieses Gespräch voller Sinn, das dazu beitragen kann, dass Menschen weniger ichbezogen agieren, sondern mehr ans Wir denken und insgesamt glücklicher werden. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
I just want to do one more close-up.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.